So, jetzt kommt noch ein Satz von Rudolf Klöckner. Natürlich kann ein Streetart-Künstler mit seiner Arbeit den räumlichen Wechsel von der Straße in die Galerie vollziehen, ohne dass er den Bezug zur Straße und den öffentlichen Raum verliert. Das Gegenteil kann sogar der Fall sein. Straße und Galerie lassen sich hervorragend kombinieren und können sich gut ergänzen. Wichtig ist dabei jedoch, dass der Künstler den Bezug zum öffentlichen Raum nicht gänzlich aufgibt und weiterhin mit und um ihn herum und der Stadt als hauptsächliches Medium arbeitet. Wenn er das nicht mehr tut, dann macht er keine Street Art mehr, würde ich sagen, sagte Rudolf Klöckner.
Jan Wehrheim hat in seiner Arbeit Die überwachte Stadt den Zusammenhang zwischen der neoliberalen Stadt und den aktuellen Überwachungs- und Ausschlusstechniken untersucht. Ein wichtiges Motiv benennt er mit dem Begriff Physical Disorder, demzufolge das Erscheinungsbild eines Quartiers zum Anknüpfungspunkt von Kriminalitätsfurcht und sich darauf beziehender sicherheitspolitischer Gegenstrategien wird. Die in den 90er Jahren popularisierte Broken Windows Theorie verknüpft ein Wohnumfeld mit Merkmalen wie Vermüllung, verfallendem Leerstand und Graffitis zu einem neuen Problem des gefährlichen Raumes. Dabei handelt es sich um ein soziales Konstrukt, denn die genannten Probleme werden im Vorfeld strafbarer Handlungen angesiedelt. Wir haben entwickelt unter dem Begriff von Ästhetisierung und Sauberkeit das zentrale ideologische Moment des neoliberalen urbanen Sicherheitsdiskurses. Entsprechend stellen Graffitis eine besondere Provokation dar als materialisierter Regelverstoß. Wer haben dazu? Beim Thema Graffiti verbinden sich folglich alle Aspekte einer umkämpften Stadt. Sauberkeit mit der Verdrängung von Nutzungsformen und Personen, Angstdiskurs mit Strategien zur Revitalisierung von Innenstädten sowie Kriminalitätsprävention mit der Okkupation von Raum. In den Verbindungen mit den repressiven autoritären Sicherheitsstrategien wird deutlich, dass die neoliberal organisierte Vermarktung der Stadt unkontrollierte Raumaneignung nicht hinnehmen will. Oss hat im wahrsten Sinne des Wortes im eigenen Leib die Folgen dieser Repressionstechniken erfahren. Eine Misshandlung durch Mitarbeiter der Hamburger S-Bahn-Wache wurde nur deswegen mit einer rechtskräftigen Verurteilung der beiden Täter geahndet, weil eine Zeugin den Vorfall beobachtet hatte. Als Otz hingegen durch Mitarbeiter der Hamburger U-Bahn-Wache ohne Zeugen schwer körperlich misshandelt wurde, ist das Ermittlungsverfahren wegen angeblich mangelndem öffentlichen Interesse eingestellt worden. Mehrfach wurde Otz bei verschiedenen Festnahmen durch Polizeibeamte verletzt. Auch diese Anzeigen gegen die beteiligten Beamten wurden regelmäßig eingestellt. Es ist Teil einer kühlrationalen Logik des neoliberalen Sicherheitskonzeptes, das Recht auf körperliche Unversehrtheit der ins Visier geratenen vermeintlichen Delinquenten wie Ost zu suspendieren. Der angebliche Schutz der Sicherheit der Mehrheitsgesellschaft wird zur kalkulierten Unsicherheit für die Objekte der Fahndung. Teil der repressiven Ahndung von unerwünschten Verhalten ist eine Vorortbestrafung der Betroffenen, die für die beteiligten Sicherheitsorgane im Regelfall folgen und straflos bleibt. Otz hat sich von der gegen ihn ausgeübten Repression nicht beeindrucken lassen. Die serielle Arbeit, die in der Wiederholung und 10.000-fachen Präsenz eine Qualität von Allgegenwart entfaltet, ist ein programmatisches Statement gegen den Anspruch der Polizei und privaten Sicherheitsdienste auf Sauberkeit und Sterilität, entsprechend einem neoliberalen Ideal der unternehmerischen Stadt. Doch sind Beharrlichkeit und Leidensfähigkeit im Hinblick auf Misshandlungen und Übergriffe sowie eine 8-jährige Gefängniskarriere wegen Sachbeschädigung Grund genug, Otz Arbeiten eine politische Qualität zuzuschreiben? Ulrich Blanchet definiert Street Art als Kunst im urbanen Raum, die nicht von Autoritäten wie Geldgebern und Hausbesitzern beschränkt ist, also niemand direkt kommerziell dient. Der Akt des illegalen Anbringens ist eine Kommentierung kapitalistischen Konsums, weil er für nichts verkauffördernd und daher autonom ist. Street Art als Intervention in den öffentlichen Raum setzt sich von Werbung ab, indem Ortswahl und Interaktion mit der Zeichenumgebung einen Bruch mit traditionellen Sehgewohnheiten markieren und optische Irritationen auslösen. Solche künstlerischen Strategien im Umgang mit einer visuell vermittelten Konsumwelt können zum subversiven Protest gegensinnliche Leere gegenwärtiger Stadtlandschaften werden. Ostspülereien haben diese Qualität. Seine bunten Pizzaarbeiten stechen aus den Stadtlandschaften hervor. Kästen und Begrenzungselemente werden mit einfach gesprühten Gesichtern markiert und treten den Betrachtenden face-to-face gegenüber. Spiralen, Smileys und Tags sind die Signatur einer sich im öffentlichen Raum sichtbar machenden Individualität, die sich gegen die anonymisierende Unsichtbarkeit wehrt. David Harvey weist allerdings richtigerweise darauf hin, dass kritische Kommentierungen zu einer Falle werden, wenn sie als subkulturelle Kunstinszenierung zur, Zitat, Anhäufung von symbolischem Kapital und der Ansammlung von Distinktionsmerkmalen instrumentalisiert werden. Dann droht Street Art Teil einer Vermarktungsstrategie zu werden und zugleich Gentrifizierungsprozesse zu befördern. Eine Kritik daran ist daher notwendig und wichtig. Orts Flucht in die Illegalität ist so gesehen als Schutz vor einer Vereinnahmung im doppelten Sinne zu sehen. Es ist zum einen die Verweigerung des neoliberalen Kontroll- und Disziplinaranspruchs auf angepasstes Verhalten. Zum anderen wird das Beharren darauf, dass der öffentliche Raum als öffentlicher Raum auch nur dort verteidigt werden kann, zum Garanten, sich der musealen und marktförmigen Verwertung zu entziehen und eben nicht zum subkulturellen Distinktionsgewinn des Standorts Hamburgs beizutragen. Orts Arbeiten sind als Zeichen des Bewegens in der Stadt ein Beitrag für eine politische Bewegung, die das Recht auf Stadt als einen Ort des ungehinderten und freien Austauschs der Menschen reklamiert. Möglicherweise gehört Oss mit seiner künstlerischen, nonkonformistischen Haltung zu den letzten echten Situationisten, deren Ideal des unitären Urbanismus das konsumierbare künstlerische Spektakel unterlaufen sollte. Durch das ziellose und forschende Umherschweifen im städtischen Raum, das Oss nächtlich zeichenmarkierend betreibt, praktiziert er eine Form der Wiederentdeckung und zugleich der Verteidigung des städtischen Raumes, das sich am Ideal der lebenswerten Stadt für alle verpflichtet fühlt.
So, das war soweit der Leseteil dieser Veranstaltung und wir wollen jetzt übergehen zu einem moderierten Teil und werden das in Form einer Selbstbefragung machen. Also ich befrage Jorinde, Jorinde befragt KP, KP befragt Andreas und Andreas befragt Andreas Beuth. Jorinde, ich habe zwei Fragen an dich. Also Jorinde, du bist ja in einer Künstlerfamilie geboren, hast Philosophie und Kunstgeschichte studiert, unter anderem in Paris gelebt. Ich habe deiner Vita entnommen, du hast dich mit so Dingen wie sakralem Gesang beschäftigt und lebst heute unter anderem als Coach. Also war der Zugang zu Street Art nicht ganz selbstverständlich. Wie bist du eigentlich zu Street Art gekommen und was zeichnet dein Interesse daran aus?
Das ist eine große Frage, die eine lange Antwort nach sich ziehen könnte, was ich jetzt lieber versuche irgendwie abzukürzen. Aber es ist eine spannende Frage, weil definitiv hätte eigentlich mein Werdegang in keiner Weise irgendwo darauf hindeuten können, dass ich mich mal mit Street Art befasse. Insofern betrachte ich das als eine der vielen tollen Überraschungen meines Lebens, Dinge zu tun, zu erfahren, also mit denen ich eigentlich nie gerechnet hätte. Also das macht für mich so den Saft des Lebens eigentlich überhaupt aus, das würde ich mal so allgemein sagen. Was so das besondere Interesse für mich ist, wenn ich jetzt so einen ganz großen Bogen eben ziehe aus so diesem Hochkulturkontext, aus dem ich komme, ich muss sagen, auch ein bisschen leider, weil Hochkultur hat sehr viel mit Leitkultur zu tun, da steckt unglaublich viel Härte in dem Ganzen drin und ich habe lange gebraucht, um mich daraus zu kämpfen, freizukämpfen sozusagen, also das klingt immer so gut und ich war eine gewisse Zeit lang so eine leicht elitäre Studentin, also das heißt, ich gehörte wirklich so zu dieser universitären Elite und irgendwann war das für mich aber absolut unerträglich und ich hatte zwar eigentlich schon eine Möglichkeit an der Universität als Kunsthistorikerin, das heißt eigentlich Kunstphilosoph in meine Richtung war immer so eine Gratwanderung eigentlich zwischen allen möglichen Rubriken, ich hätte die Möglichkeit gehabt, war aber dann an einem Punkt angekommen, wo ich einfach aussteigen musste, weil es für mich eine Frage des Überlebens war, aus dem ganzen Ding rauszugehen. So. Also insofern war da vielleicht schon was angelegt, was irgendwie was mit Befreiung zu tun hat, raus aus Galerien und Museen, die ich sehr intensiv inhaliert habe und auch mit Freude bis zu einem gewissen Punkt und raus in andere Zusammenhänge. So. Und jetzt war es, und jetzt ziehe ich einen ganz großen Bogen zu dem Buch hin. Es war eine Entdeckung, die stattgefunden hat. Da greife ich jetzt ein bisschen vor schon auf KP, beziehungsweise die Frage, die ich dann in deine Richtung nachher stellen werde. Wir haben gemeinsam wirklich durch einen Zufall, falls es Zufälle gibt, aber jedenfalls unerwartet, in Paris Mystiques Werk, KP hat es ja kurz zitiert, kennengelernt. Mystique ist die Grande Dame der Street Art in Frankreich und ausnahmsweise meine Frau, was ich auch ganz bemerkenswert finde, und haben da ein erstes Büchlein zusammen publiziert, also auch als Herausgeberin auf der Grundlage von einem Interview in der Edition Nautilus, Bombit Mystique heißt das. Und dann haben wir eigentlich fast logischerweise uns so der Frage gewidmet, ja, und jetzt Hamburg, Paris ist gut, ich habe da ja lange gelebt, wie vorhin du auch schon gesagt hast, aber was ist Hamburg? Und in Hamburg ist klar, wer jetzt hier in Hamburg überall und omnipräsent ist, ist natürlich Ost, beziehungsweise die Kunst von Ost, der Künstler Ost. Und dann ergab sich das, dass es eine erste Ausstellung gab in der OZM-Galerie und da begann eben diese Interviewreihe, aus der ich ein bisschen gelesen habe vorhin, Gesprächsreihe mit Alex Heinrich.
Genau, also wenn ich da einhaken darf, also du hast das ja eben in Auszügen vorgelesen, also diese drei Begegnungen mit dem Werk von Ost in der OZM-Galerie. War für dich da in dem Schaffen von Ost eine Entwicklung erkennbar oder nochmal anders gefragt, also wie siehst du das Verhältnis also von den Werken, die in der Galerie und auf der Straße entstanden sind?
Also ich lege ganz großen Wert darauf, erstens mal, dass ich mir nicht anmaße, als zufälligerweise Kunsthistoriker in irgendein Urteil fällen zu können. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich in dem Rahmen eigentlich auch mal sagen wollte. Ich habe eigentlich mich, antworte auch gleich auf deine Frage, jetzt nicht vergessen, aber das ist mir eigentlich wichtig, das noch zu sagen. Ich habe eigentlich gemerkt nach einer Weile, dass das für mich auch ein bisschen Konflikt war, weil es ist ja unglaublich, dass die Anerkennung durch Spezialisten in unserer Gesellschaft, in dem Fall sind das Kunstwissenschaftler, Kunsthistoriker, nötig zu sein scheint, damit ein Künstler aus den Fängen der Justiz vielleicht nicht befreit wird, aber dass vielleicht der Verteidigung etwas geholfen wird, dadurch einfach, dass eine gesellschaftliche Anerkennung da ist, die Kunstwissenschaft spricht. Dieses hier ist ein Künstler und Künstler, die steckt man nicht ins Gefängnis, also um das mal auf eine Formel zu bringen. Und als so ein Kunstwissenschaftler möchte ich mich auf gar keinen Fall betrachten, weil ich das eigentlich absolut absurd finde und auch in einer gewissen Weise schon fast obszön finde. So, und insofern habe ich versucht, eine Gratwanderung zu machen, denn ich habe nicht zu entscheiden, wer Kunst ist und wer Künstler ist, und eigentlich finde ich die Frage auch total uninteressant. Denn in der heutigen Zeit kann Kunst alles sein. Der Kunstbegriff, also auch aus der wissenschaftlichen Sicht in der heutigen Zeit, ist derart weit, dass wirklich alles und jeder Künstler sein kann. Das finde ich auch großartig, dass das so ist. Und insofern ist es eigentlich fast ein bisschen absurd. Und ich habe versucht, diesen Weg, also in meinem Kunstbeitrag auch so ein bisschen zu beschreiten, in dieser schwankenden, balancierenden Art und Weise. So, um auch durchaus dem Interesse von der Kunst von Ost zu dienen, ohne ihn eben irgendwo hinzustecken, weil ich, wie gesagt, das in keiner Weise irgendwo für mich vertreten könnte. Jetzt auch deine Frage zur Entwicklung dieses Werkes. Natürlich entwickelt sich Kunst, Künste entwickeln sich, und ich muss sagen, ich war total begeistert und fasziniert nach einer etwas schwierigen Begegnung am Anfang, wo ich gedacht habe, naja, okay, ist ja interessant, ist ja schön. Mich hat zuerst eher die Persönlichkeit von Walter, dem Künstler Ost, begeistert, also einfach jemand, der so seit Jahrzehnten, also wirklich auf eine derart unentwegte Weise unterwegs ist und sich von nichts kleinkriegen lässt. Das fand ich erstmal faszinierend vor seinem Werk. Und als ich dann tatsächlich in der Galerie die Ausstellung gesehen habe, war ich absolut begeistert von dem, was da, also für mich wie so eine Explosion entstanden ist. Und das hat mir aber auch nochmal anders geholfen, die Werke auf der Straße zu sehen. Ich sehe es wirklich als ein Ganzes.
Ja, vielen Dank. Ich würde, dann gebe ich jetzt an dich weiter und dann befragst du doch nochmal Capi vertiefend zu seinem Beitrag.
Okay, also Capi, das ist jetzt fast eine lustige Situation, weil wir haben ja, wie ich eben schon sagte, Street Art so in dieser journalistischen Weise gemeinsam entdeckt und über dieses erste Buch hinaus entwickelt, haben Radiosendungen auf FSK gemacht, auch mit anderen Street Art Künstlerinnen in Paris und hier in Deutschland, in Europa. Und insofern würde ich sagen, du kommst ja aus einem ganz anderen Kontext als ich. Das hat unsere gemeinsame Arbeit zu diesen Themen ja auch sehr bereichert. Und du hattest schon immer so einen Blick für die Straße, für das, was man da entdecken kann. Den musste ich ganz ehrlich gesagt erstmal entwickeln. Den hatte ich am Anfang nicht. Mittlerweile laufe ich wirklich ganz anders durch die Stadt. Was, das wäre jetzt so meine erste Frage, was fasziniert dich jetzt heute nach diesen Jahren der Arbeit an Street Art, ganz besonders an der Kunst von Ross?
Also das Gesamtkonzept, die Art, wie Ross den Stadtraum überzieht. Und ich freue mich über jeden Kringel, den ich sehe. Ich freue mich auch über Kringel, die ich nicht in Hamburg sehe. Und ich weiß auch, dass es in anderen Gegenden Kringel geben könnte. Oder ich habe das, glaube ich, nicht nur geträumt. Ja, ich finde Street Art und auch die Auseinandersetzung mit Ross haben mir so die Sinne nochmal geschärft. Also ich gehe ganz mit offenen Augen durch die Stadt oder durch Städte und schaue einfach, was ich an Zeichen entdecken könne und entdecken kann. Und vor kurzem ist mir mal wieder so ein Werk in die Hände gefallen von Baudrillard, Cool Killer oder Der Aufstand der Zeichen. Und das ist jetzt so eine Zusammenführung. Ich habe das Buch 78 im Merwe Verlag erschienen damals gelesen. Vielleicht habe ich damals auch nicht alle Sätze verstanden. Also die Simulation des Simulativen, was es mit Code zu tun hat, mit Strukturen. Aber so die Verbindung zwischen dem, was ich da gelesen habe, dass also das Revoltige, gerade die scheinbare Inhaltsleere oder Inhaltslosigkeit dieser in New York damals anzutreffenden Graffitis, dass die eigentlich auch so ein revolutionäres oder ein Revoltepotenzial haben, das war damals für mich vielleicht verstehbar auf so einer intellektuelleren Ebene. Das ist jetzt aber ganz praktisch erfahrbar und dadurch, dass wir weiter kennengelernt haben, dass wir uns auch juristisch damit beschäftigt haben, ist, glaube ich, irgendwie auch so das rund und es ist nicht nur so Theorie. Und ich finde es eigentlich total schön, eine Theorie zu haben, aber ich finde es noch viel schöner, wenn man das auch praktisch erfahren kann. Und das ist ein total schöner Gewinn.
Dann habe ich noch eine zweite Frage. Ich darf, ne? Theo, noch eine zweite Frage. Ja. Danke. Die wäre, du hast dich ja speziell jetzt in dem Buch, aber auch in anderen Zusammenhängen immer wieder mit dem Thema Street Art zwischen Revolte, Kommerzialisierung und dann eigentlich nochmal Revolte. Welche Möglichkeiten gibt es, aus diesem Teufelskreis herauszukommen? Hast du eine Prognose, vielleicht jetzt auch speziell für Ross, für deine Kunst?
Also ich habe erstmal die Prognose, dass wir es hier gemeinsam schaffen, dass es nicht nochmal so einen Prozess gibt und dass wir hier in der Stadt einfach ein Klima und eine Atmosphäre hinbekommen, dass es einfach ein Unding ist, nochmal so einen Prozess stattfinden zu lassen. Und ich selber bin ja auch an einem Tag im Gericht gewesen und es ist einfach absurd, was für ein Schauspiel da vor den Schranken der Justiz abgespielt wird. Also das ist erstmal eine große Sauerei, die hier läuft und wir müssen es erstmal schaffen, dass einfach hier ein gesellschaftliches Klima entsteht, dass so etwas hier in Hamburg nicht nochmal möglich ist. Also das ist das eine. Das zweite nach dem künstlerischen Weg, so muss ich sagen, dass ich es irgendwie total beeindruckend fand, so diesen Sprung von dem, was Walter im Stadtraum macht, zu sehen, was er in der Galerie macht. Und Alex hat ja auch uns damals gesagt, wie das so aus der Hand auch floss, und dass da eigentlich gar keine Bilderversuche waren, die daneben gegangen sind, sondern alles saß. Und ich finde, da ist noch eine ganze Menge zu erwarten, auf alle Fälle.
Dann sage ich dir danke und das gibt dir den Ball des Interviewers weiter sozusagen. Und zieh mich mal hier ein bisschen aus der Mitte raus. Und, ja, gut.
Okay. Andreas, du hast dich ja sozusagen mit den Aspekten des Urbanen auch beschäftigt, also Recht auf Stadt, rote Flora, Recht auf Stadt, da ist der Sprung ja nicht ganz so weit. Kannst du dir eigentlich noch, oder kannst du dir, oder wie erklärst du dir, dass A, erstmal diese Verschärfung des Strafrechtsprozesses der Sachbeschädigung gegeben hat und es dagegen, also gegen diese Verschärfung, bisher nicht gelungen ist, gesellschaftlichen Protest hinzubekommen? Also es ist einfach dieser Straftatbestand der Sachbeschädigung, dass der einfach nach wie vor da in diesem Strafgesetzbuch so in der verschärften Form steht.
Möglicherweise soll ich die Frage gleich an Andreas Beuth weiterreichen. Ich versuche sie mal von meiner Perspektive zu beantworten. Also der Weg von Kampf gegen Umstrukturierung, Organisierung von Orden wie der Roten Flora zu Ost ist doch recht weit gewesen, weil es schon sehr auffällig war, dass in der autonomen Szene, in der linken Szene, die ja Stadt und urbanen Raum und öffentlichen Raum eigentlich hier in Hamburg seit Mitte der 90er Jahre thematisiert hat, eigentlich überhaupt keinen Blick dafür hatte und sich auch überhaupt nicht dafür interessiert hat, als Ost Mitte und Ende der 90er Jahre ja nun auch wirklich unter intensiver denunziatorischer britischer Bildzeitung ja auch durch die Öffentlichkeit gezerrt wurde, unter diesen Stichworten schlimmster Schmierfink. Dieser Grobmotoriker Schill durfte dann im Lokalfernsehen darüber schwadronieren, dass man Ost in lebenslange Sicherheitsverwahrung stecken müsse nach Absitzen der Haftstrafen. So, und da hat sich eigentlich aus der Szene kaum jemand für interessiert. Und das fand ich war auch eine ziemliche Blindheit. Und ich selber bin tatsächlich über meine Arbeit in dem Anwaltsbüro, das eben, dazu haben wir ja auch noch gleich was, was irgendwann die Verteidigung von Walter übernommen hat, überhaupt erstmal darauf gekommen, dass das tatsächlich viel politischer ist, als das auch bis dahin wahrgenommen worden ist. Es war dann eher so ein Prozess der Annäherung. Ich bin also eher ein Graffiti-Legastheniker, also ich denke immer, ja, das ist schön bunt, also da muss ein Motiv für mich erkennen, dann konnte ich was damit anfangen und alles andere war mir dann zumindest eher egal. Und auch über Ost habe ich eigentlich erstmal verstanden, was Zeichen geben im Raum auch bedeuten kann und dass auch diese Serielle, also die Wahrnehmung, ja, das sind ja nur Kringel, total verbohrt und Brett vor dem Kopf ist. Und aus diesen Also diese Annäherung ist für mich dann eben relativ schnell klar geworden, dass das was Hochpolitisches ist, sich im städtischen Raum eben so zu bewegen, wie Ost das tut und dass es dann eben auch wirklich nicht mehr weit ist, das auch noch zusammenzubringen in ein politisches Klima, in dem eben der öffentliche Raum nicht mehr öffentlich ist, sondern er wird wirklich zur Ware, er wird privatisiert, alles was nicht in klares, konsumierbares oder verwertbares Raster passt, wird eben auch verdrängt. Und wie gesagt, deswegen ist das tatsächlich auch eine wichtige Frage, die man öffentlich thematisieren muss und letztlich auch dann, denke ich, politisch die Frage beantwortet, warum das eben so stark kriminalisiert wird. Was das vielleicht juristisch bedeutet, kann da gleich Andreas Beuth vielleicht auch mal was zu sagen.
Wie schätzt du denn so das Engagement der politischen Szenerie in der Solidaritätsarbeit für Ost ein?
Jetzt klaust du mir eine Frage, die ich eigentlich an den, der...
Dann gib sie einfach weiter, dann sind wir so improvisationsfähig, dass du die Frage dann halt eben auch sofort
beantworten kannst. Ich kann sie schon beantworten. Es ist einfach so, es gab irgendwann einen Moment, wo das einfach in der, also in der Flora angekommen ist und es gab von USP auch ein ganz großes Interesse und das war dann schon so ein Nukleus, dass also sich wirklich ein Prozess und eine Soli-Arbeit eben dann auch entwickelt hat, die versucht hat, das eben auch nochmal politisch zu kommentieren, auch zu begleiten und einfach auch wirklich das Wichtigste, was Ost eben auch immer wieder braucht, eben auch Solidarität zu geben und auch eben zu versuchen, einfach für die Verteidigung für ihn auch
einfach auch das nötige Geld zu schaffen. Das ist vielleicht eine gute Idee, an der Stelle zu sagen, also Andreas Boy ist öffentlich, glaube ich, auch immer als der Verteidiger von Ost bekannt, aber es hat eben auch schon vor einer ganzen Weile seine Kollegen in Wittrode eben die Verteidigung mit übernommen, weil es einfach klar ist, dass angesichts der Drohung auch von Haftstrafen es dort wichtig war, ihn wirklich gut zu verteidigen. Und eben dann auch klar war, hier müssen eben zwei Anwälte, eine Anwältin eben finanziert werden. Und das war auch ein wichtiges Moment, wo die Soli-Bewegung auch eine Menge eben auch an Energie investiert hat, dass einfach das auch läuft.
Siehst du denn, oder ich denke, da werden wir übereinstimmen, dass es da noch ein großes Potenzial an Solidarität geben muss, also zusätzlich zu dem, was bisher gelaufen ist. Hältst du einen weiteren, also es wäre sicherlich auch wieder eine Frage, aber politisch gesehen, also findest du, dass politisch das Klima in der Stadt sich verändert, was die kulturelle Wahrnehmung von Ost betrifft und auch was die Möglichkeit mit beinhaltet, dass es so einen Prozess, wie es den vor kurzem noch gegeben hat, als absurde geführt?
Also soweit ist das Klima, glaube ich, in der Stadt noch nicht, aber ich kann da ganz schmal darauf antworten. Das ist ja für mich jedenfalls auch einer der Motive gewesen, auch an diesem Buchprojekt mitzuarbeiten, weil es eben genau darum geht, auch nochmal auf einer anderen Ebene einen Baustein dazu beizutragen, dass sich dieses Klima zumindest mittelfristig ändert. Und ich hoffe, dass wir tatsächlich da, auch wir zusammen mit Theo zusammen und allen anderen, die an dem Buch mitgewirkt haben, da vielleicht ein bisschen was bewirken können.
Andreas, dann sage ich danke.
Bitte.
Und bitte dich jetzt, die Fragen weiter zu reichen.
Ja, zu meiner Linken jetzt Andreas Beuth, Rechtsanwalt. Hallo. Genau, ich habe dich ja schon quasi in meiner Antwort kurz vorgestellt. Du bist zusammen mit Ingrid langjähriger Verteidiger von Ost. Wie bist du überhaupt zu dem Mandat gekommen?
Eigentlich mehr oder weniger zufällig, das heißt über einen Bekannten oder Freund von Ost, der mitbekommen hat, dass Walter mal wieder mehrere Jahre im Knast saß und meint, ich glaube, die Anwälte, die bisher hat, die bringt es nicht so richtig. Bitte geh du doch mal hin und versuch was zu machen. Bis dann hatte ich von Graffiti selbst eigentlich überhaupt keine Ahnung. Ich kannte das natürlich, das OZ-Zeichen, das kennt ja jeder. Ich bin da hingegangen und habe dann relativ schnell, da war er in Haft, ne? Also ich habe ihn in Haft besucht, relativ schnell zwei Sachen festgestellt. Zum einen, dass es einfach ein Stein des Unrechts ist, was mit dem Menschen passiert, das hat mich zutiefst empört, bin ja als Anwalt einiges an Ungerechtigkeit gewohnt, aber dass da jemand für Graffiti teilweise dreijährige Haftstrafen bekommt. Ne? Wenn man sich jetzt überlegt, also Uli Hoeneß, ich gönne ihm auch nicht alles Schlechte, aber 3 Jahre, 6 Monate irgendwie für 28 Millionen und dann sitzt irgendwie jemand, der nur Graffiti, was als Sachbeschädigung denunziert wird, dann eben 3 Jahre in Haft. So, und das führte dazu, dass ich dann mit ganzem Engagement das auch angegangen bin, weiter zu betreuen und als erstes festgestellt, dass alle damals übersehen hatten, Haftgrund war Fluchtgefahr, aber alle übersehen hatten, dass er natürlich einen festen Wohnsitz hatte. Ihm war von der Entlassenenhilfe der Wohnung zugewiesen worden und es wurde dann einfach seitens der Soko Graffiti, Sonderkommission Graffiti, behauptet, er habe keinen festen Wohnsitz und dann wurde mit Fluchtgefahr die Untersuchungshaft begründet. Und er saß schon 3 Monate in U-Haft, als ich das Mandat übernommen habe. Und das war nicht weiter schwer, da muss man nur sich reinknien, um festzustellen, nee, da ist keine Fluchtgefahr. Und dann wurde er auch entlassen. Also so bin ich ins Verfahren reingekommen und dann habe ich auch angefangen, mich intensiv mit Graffiti und mit dem Tatbestand der Sachbeschädigung auseinanderzusetzen und dann, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon ein bisschen vorweggreife, dann war mir klar, hier hilft nur eins, also die Absurdität der Tatvorwürfe klar zu machen, den Zusammenhang zur Kunst oder Kunstfreiheit herzustellen. Da danke ich auch vielen, die viel mehr Ahnung von Kunst haben, als ich damals hatte. Und mir war klar, man muss eine Bewegung aufbauen. So, und da der Kontakt zu ihm auch so aus, über jemanden aus der linken Szene lief und das für mich auch schon damals was mit Recht auf Stadt zu tun hatte und ich auch wusste, dass das Walter sehr beliebt bei Ultra St. Pauli ist, bei den linken Fans des FC St. Pauli, war mir klar, das Einzige, was hier hilft, ist eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Und da sind wir inzwischen, wenn ich das hier sehe, ist außer den Ausstellungen, glaube ich, einer der Höhepunkte, da sind wir unglaublich weit gekommen. Und nur das hat Walter davor geschützt, wieder in den Knast zu kommen. So. Und die Gegenseite muss allmählich auch umdenken und umlernen. Das tut sich noch sehr, sehr langsam. Aber wir sind auf einem guten Weg. Aber es wird einen erneuten Prozess geben, nicht nur einen, weil ihm vorhin die Frage aufgeworfen wurde. Und natürlich wäre es super, wenn immer mehr Leute da hingehen und auch dann vor Ort im Gerichtssaal weiter die nötige Solidarität zeigen.
Aber vielleicht kannst du uns das nochmal kurz erklären. Also es ist so, seitdem du die Verteidigung übernommen hast, war zumindest nicht mehr im Knast, sondern ist überwiegend zu Geldstrafen verurteilt worden. Trotzdem mal die Frage, du hast es ja kurz angehört, es gibt schon wieder einen Prozess. Woher kommt die eigentlich, die Beharrlichkeit? Und wer betreibt eigentlich diese Prozesse mit dieser Verbohrtheit?
Ja, die Gesellschaft ist gespalten. Also das fasziniert mich auch an dem Thema Graffiti. Also ich muss mal ganz platt zu sagen, da ist diese Welt, die Ordnung, Weiß, Grau, Pünktlichkeit, Ordentlichkeit repräsentiert und dass das Aufmüpfige, das Kritische, das Widerständige, was sich auch in der Kunst von Walter zeigt. So, und in dieser ersten Fraktion sind natürlich tendenziell die Repressionsorgane vertreten, die eben es sich zum Ziel machen, Sauberkeit, Ordnung, Normalität, ihre Ordnung auch durchzusetzen. Da gibt es teilweise bei den Staatsanwälten und eher noch bei den Richtern inzwischen Ausnahmen. Aber die vor allen Dingen Polizei und Hochbahn, die sind einfach nach wie vor so gestrickt, dass das für sie Schmierereien sind und es ist ihr Job, solche Leute festzunehmen und Material an die Staatsanwaltschaft weiterzugeben, damit sie möglichst dann über Anklagen durch Gerichte auch verknackt werden. Also es gibt nach wie vor eine Fraktion bei Polizei und Hochbahn, für die ist Walter Josef Otz das Feindbild schlechthin. Da wird nach wie vor jede auch nur mit Wachsmalkreide gemalte Spirale zum Vorwand genommen, die teilweise brutal festzunehmen und wird auch eine Akte angelegt und soll zur Anklage gebracht werden. Die kriegen gar nicht mit, lesen scheinbar auch keine Zeitung, dass solche Verfahren inzwischen teilweise oder zunehmend von Gerichten auch mit Freisprüchen bedacht werden, weil es natürlich keine Sachbeschädigung ist, wenn man mit einem einfachen Schmutzradierer, kostet 40 Cent, so einen schwarzen Kringel oder egal welche Farbe von Laternenmast wieder abwischen kann. Das ist vollkommen absurd. Außerdem stört das überhaupt der Kringel am Laternenmast. Aber das ist eine andere Frage. So, ne? Und gut, aber die Polarisierung hat sich zunehmend zu unseren Gunsten verändert. Und es geht darum, diesen Prozess fortzusetzen.
Ja, ich danke dir erstmal.
Bitte.
Ja, ich danke dir.
Ich wollte gerne eine Frage anschließen. Ich breche gerade so ein bisschen aus dem Konzept aus, aber eine Frage, da du gerade da sitzt, ist eine wichtige Definition, auf die man immer wieder stößt, wenn man sich mit Street Art beschäftigt, ist die Tatsache, dass weitestgehend Street Art sich als illegal definiert, versteht. Wie gehst du damit als Anwalt an? Das heißt, wenn eine Kunst widerständig sein will, dann muss sie widerständig sein können gegen etwas. Das heißt, wenn jetzt dieser ganze Widerstand wegbrechen würde, sprich, jeder darf überall malen und es gibt überhaupt kein Problem mehr, keine Verfahren, kein Prozess mehr, ist dann Street Art überhaupt noch Street Art? Wie siehst du das als Anwalt?
Ich glaube, das würde ja darauf hinauslaufen, die Frage. Wenn es nicht mehr verboten wäre, würde es keiner mehr machen. weil es ja langweilig wäre. Das würde ich ja darauf reduzieren, dass das einzige Moment darin ist, eben das Widerständige. Und wenn es legal ist, braucht man auch gegen was Legales keinen Widerstand mehr zu leisten. So sehe ich es aber nicht. Also es ist, hat ja auch was Tolles. Es ist ja Kunst. Es freuen sich ja Leute. Wie es vorhin auch gesagt wurde, ich freue mich inzwischen auch über jeden Smiley, jede Spirale, die ich sehe. So, und mir ist es völlig egal, ob es legal oder illegal ist. Es ist ja auch nicht mein Problem. Es wird ja von der Gegenseite illegalisiert. Und dann ist es unsere Aufgabe, das zu verhindern und dagegen anzukämpfen. Also ich glaube, die Kunst, diese Art von Kunst, Street Art, Graffiti, würde es auch nach wie vor geben, in vielfältiger, bunter Form, wenn es legal wäre.
Das sehe ich auch so.
Okay, dazu brauche ich auch kein Anwalt sein. Ich wollte aber sagen, dass ich es ganz, ganz toll finde und irgendwie gerade am Anfang oder auch im Verlauf fast schon sowas wie sehr gerührt bin, dass so viele Leute hier sind und ihr Interesse und ihre Anteilnahme zeigen. Und unser Walter ist ja auch da und ich weiß, er ist gerührt und freut sich und finde ich ganz, ganz großartig. Vielen Dank.
Jetzt habe ich die Aufgabe, nicht mehr als Interviewerin hier ein paar zu übernehmen, aber sozusagen den Ball nochmal an Theo, unseren Verleger, Theo Bruns, Assoziation A, weiterzugeben zum Abschluss. Und ich würde das doch ganz gerne auch, ich glaube, mit dem Einverständnis von dem gesamten Herausgeberinnen-Team und sicherlich auch dem Mitmacher-Autorinnen-Team, würde nochmal gerne ein ganz großes Dankeschön an dich aussprechen, weil du wirklich dich unglaublich ins Zeug gelegt hast, damit dieses Buch stattfinden kann. Und es war keine ganz einfache Arbeit. Es ist ja immer so, wenn viele zusammenarbeiten, so und so nicht. Und Street Art und der Kontext, der ja genug beschrieben wurde in Hamburg drumherum, ist nicht einfach. Also kann so ein Buch auch nicht einfach sein. Und du hattest den Mut und die Power, das durchzuziehen mit einer Begeisterung, muss ich dazu sagen, die wirklich alle bis zum Schluss immer wieder angefeuert hat und mitgetragen hat. Ein großes Danke und dann darfst du uns deine tollen Bilder, die das Buch wirklich reichst schmücken, auch nochmal in kurzen Auszügen zeigen. Danke, Theo.
Ja, vielen Dank, Jorinde. Also ich muss auch sagen, dass dieses Buch mir, also trotz aller Schwierigkeiten, die es zwischendurch auch gegeben hat, also wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht hat. Und es war mir auch eine Herzensangelegenheit. Also ich bin auch, gut, ich bin persönlich begeistert von Street Art, sie gefällt mir. Und ich möchte auch, also und es wäre mir sehr wichtig, auch was Andreas Beuth nochmal gesagt hat, also wir wollen mit diesem Buch und dieser Veranstaltung, Aktivitäten dieser Art wirklich, also ein so unübersehbares Zeichen setzen, dass es für alle Zukunft unmöglich wird, dass Walter alias Ost jemals wieder zu einer Haftstrafe verurteilt wird. Das ist also unser primäres Ziel und dem soll auch dieses Buch dienen. Und darüber hinaus ist natürlich auch ein Appell gegen Kriminalisierung von Street Art überhaupt. Als wir uns zum ersten Mal zusammengesetzt haben, um dieses Buch zu planen, hattet ihr schon eine Vorarbeit geleistet und hattet auch viele Künstler aus dem etablierten Kunstbetrieb gefragt, ob sie sich nicht mit uns solidarisieren wollten und habe dabei sehr wenig Resonanz bekommen. Also es gibt die prominenten Namen wie Udo Lindenberg, Jonathan Mese, die hatten, also haben alle nicht geantwortet und ihr hattet so die Wahrnehmung, ja, es gibt eigentlich keinen Support. So, ne? Und ich kam aus einer etwas anderen Richtung, ich bin also immer mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs und auf den Spuren der Street Art und da war mir ganz viel an Unterstützung begegnet in der Form einer Kampagne von Free Odds, die gestaltet war von anderen Street-Artisten. Und daraufhin habe ich gesagt, nein, es gibt Solidarität mit Odds und zwar sehr breit. Es ist bloß nicht der etablierte Kunstbetrieb, es sind die Street-Artisten und die stehen voll hinter Odds. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich gerne dokumentieren, im Bild, aber auch selber durch einen Beitrag in dem Band, den ich dann geschrieben habe und zu dem ich also Street-Artisten aus Hamburg befragt habe. Und die möchte ich nochmal ganz gerne kurz mit ihren Werken vorstellen, das beginnt auch hier im Hamburger Gängeviertel, die sich etwas auskennen, werden es erkennen, das ist also der Keller mit der Fahrradwerkstatt, da prangt ein Stencil Free Odds von Los Piratos, einem Street Art Duo, was auch hier im Gängeviertel unbekannt ist, ich glaube, es ist niemand da, und ich möchte zu jedem dieser Werke ein kurzes Zitat der jeweiligen Künstler vorlesen. Also es ist auch von Los Piratos, also eine Ein-Mann-Demo für Odds, also passenderweise angebracht in der Straße Kleine Freiheit. Los Piratos, Zitat: Es gibt keinen, der so konsequent ist wie er. Das ist vielleicht weltweit einzigartig. Und dann die schiere Masse, die Orte oder die endlose Reihe mit farbigen Punkten bei der Tunneleinfahrt nach Altona. Die hörte gar nicht auf. Wir nannten sie die Wurst und haben uns immer gefragt, wer macht sowas? Los Piratos. Ein weiteres Werk ist mal eines Berliner Streetartisten Alias, ebenfalls im Gängeviertel fotografiert, zeigt eine Frau, die ein Schild mit dem, der Inschrift Free Odds nach unten hält. Auch dazu ein Zitat des Künstlers Alias: Wie Odds sich über Jahre dem Kunstbetrieb verweigert, konsequent die Straße als seinen Ort sieht, das ist auf jeden Fall bewundernswert. Er ist nicht der Typ, der sich gerne mit einer Leinwand beschäftigt. Ich denke, die Aktion an sich ist zu seinem eigentlichen Lebensinhalt geworden. Das ist ein Werk des Street Art Duos Zipper die Rakete. Ich auch auf einer Vernissage gefragt habe, ob sie einen Beitrag zu diesem Buch leisten möchten in der Affenfaust. Auch ähnlich wie die OZM-Galerie, eine Galerie, also die sich für Street Art engagiert. Und beide haben spontan zugesagt und auch einen kurzen Wortbeitrag geschrieben, aus dem ich zitiere: Meine Arbeit zieht ihre geballte Power aus Pop- und Straßenkultur, gemixt mit Slang und dem Drang nach Offenheit. Alles, was ihre Sphäre betritt, nimmt sie auf, um in ungeahnte Galaxien vorzudringen. Das ist Planet Rock und ich denke, das ist auch Planet Odds. Free Odds, Free Space. Der nächste Streetartist ist mitten im Wald, hat auch mal in der OZM Gallery ausgestellt und hat hier eine großformatige Stencil-Collage in der großen Bergstraße gestaltet mit den Parolen Legalize Vandalism, Occupy Street Walls von Karl Marx und Welcome to the Army of Vandalism. Zitat von mitten im Wald: Mit Odds bin ich in einem völlig einig. Die Herrschaft der Werbung über den öffentlichen Raum ist radikal in Frage zu stellen. Das ist ein Werk von Martial Arts. Martial Arts ist auch hier anwesend und wie gesagt, wird also in 10 Tagen hier eine Einzelausstellung haben. Ebenfalls von Martial Arts, Zitat: Durch Odds habe ich mit dem Sprühen angefangen. In meiner Jugend war er wie ein Held für uns, weil er überall in der Stadt sichtbar ist und seine Spuren hinterlässt. Odds gehört zu Hamburg wie der Michel und der Hafen. Das ist ein Werk von Rebelsa, ebenfalls wohl bekannt im Gängeviertel. Besonders schön fand ich da das Schild mit der Feuerwehrzufahrt, wo drunter steht: Ständig frei halten. Das habe ich dann sofort auf Odds bezogen. Ja, und zum Schluss, also jetzt komme ich zu Pappsatt, die in Berlin Teil des Netzwerkes Reclaim Your Street sind. Reclaim Your Street war dann noch eine Ausstellung, die im Gängeviertel organisiert worden ist. Und Pappsatt hat das Verdienst, also die erste Solidaritätsdemonstration für Odds organisiert zu haben, und zwar am 1. Mai 2011 in Berlin. Und das ist dann auch eine Aktion von Ihnen mit diesen Pappfiguren, einem Krokodil, einem Bee und einem rosa Fabeltier und diesem wunderbaren Spruch: Hamburg ohne Ort ist München. Und damit möchte ich gerne diesen Teil schließen, nicht ohne nochmals mich beim Gängefilm zu bedanken, insbesondere bei Jakob und bei Daniel, die diesen ganzen Abend mit vorbereitet haben. Und ohne das Gängefilm und ohne die beiden wäre das alles nicht möglich gewesen. Vielen Dank.